Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, guten Nachmittag, wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Mit mir am virtuellen Tisch sitzt der charmante, intelligente, gut aussehende Versicherungsmakler Chris.
Hallo, hallo Carsten.
Hallo. Ihr wisst, ich greife das Vorgespräch immer sofort in die Moderation mit auf und weil wir heute das Jahr begrüßen, dürfen wir noch sagen, ein frohes neues Jahr euch da draußen und auch dir, lieber Chris.
Ja, Carsten, vielen Dank. Dir auch ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2026 und natürlich auch an alle Hörenden. Schön, dass ihr ins neue Jahr gekommen seid. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, und wir haben einen Gast, glaube ich. Also irgendwie fühle ich mich als Gast und Moderator. Ansonsten haben wir keinen in der Leitung und ich kann es mir eigentlich noch gar nicht so richtig erklären, außer dass du mich da so ein bisschen mehr als einmal zu gestupst hast, zu sagen, wir machen jetzt mal ein respektive zwei Folgen. Was macht eigentlich Carsten und was macht der EKG dieses Jahr?
Genau. Die Sache ist gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es sind verschiedene Dinge an mich herangetragen worden. So will ich es mal formulieren. Und da habe ich gedacht, ja okay, wenn die das wollen, dann müssen wir das mal aufgreifen. Es geht nämlich darum, dass man dich gar nicht kennt. Also die Leute kennen und sehen dich natürlich, aber eigentlich, hey, wir hören den immer, aber wer ist eigentlich Carsten Hermes? Wo kommt der eigentlich her und was genau macht der eigentlich? Was ist das für einer? Und dieser Sache, der wollen wir mal auf den Grund gehen. Und weil wir es nicht geschafft haben, das alles in eine Folge zu packen, haben wir direkt zwei gemacht.
Es gehört ja mit zum EKG-Podcast, dass wir das Thema nach vorne stellen. Und deswegen frage ich ja ganz gerne, wenn Menschen mich ansprechen, wer bist du, was machst du? Weil wir ja auch Leute dabei hatten und auch noch haben werden, die noch gar nicht so sehr in der Fachöffentlichkeit stehen. Und dann können wir immer ganz gut über das Thema plaudern.
Das können wir hier auch tatsächlich. Denn ich habe eine Ahnung, wo das hinläuft. Ich kenne dich ja nun ein bisschen besser. Und Wir reden natürlich über dich, aber eigentlich geht es gar nicht um dich, sondern um das, was du tust. Und ich glaube, da steht eine ganze Menge hinter und das wird wahrscheinlich das Thema sein. Es geht wahrscheinlich viel um Idealismus, es geht vielleicht viel darum, die Pflege voranzubringen und so weiter und so fort. Also gar nicht um dich als Person, aber was du als Person sozusagen tust, um dieses Ziel zu erreichen oder sowas. Genau, vielleicht gehen wir dieser Sache auf den Grund. Das heißt, diese ganzen persönlichen Daten sind natürlich auch gar nicht wichtig und auch gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ich frage dich ja jetzt nicht, wo du wohnst, wie alt du bist, welche Blutgruppe du hast. Weißt du, welche Blutgruppe du hast?
Ja, A-negativ.
A-negativ.
Und ich weiß das, weil das in unserer Familie tatsächlich mal Thema war. Meine Brüder, ich habe zwei und das sind alles Sachen, wer das wissen will, kann man ja googeln. Also wo ich wohne und so weiter, das ist alles öffentlich hinterlegt. Aber es war tatsächlich mal Thema, bevor ich in die Pflege gegangen bin, hatte meine Mutter davon berichtet, dass sie eine Rhesusprophylaxe gebraucht hat während der Schwangerschaft. Und dann habe ich damals so gefragt, was ist eine Rhesusprophylaxe? Und meine Mami, die ist ja gelernte Altenpflegerin, kommt also auch so ein bisschen aus dem Bereich, auch ein Grund, warum ich in der Pflege gelandet bin, hat es uns dann damals erklärt und dass es dann halt auch wichtig ist, seine eigene Blutgruppe in dem Moment zu wissen.
Okay. Ja, ich weiß meine nicht, steht halt Blutspendeausweis.
Also du kennst deine Blutgruppe nicht, aber du hast einen Blutspendeausweis, dann guck doch einfach mal rein.
Ja, der ist jetzt aber im Portemonnaie und ich sitze jetzt hier gar nicht. Also das ist jetzt viel zu weit weg, bevor ich jetzt hier meine Blutgruppe lüfte und wir deine schon wissen und wir wissen jetzt auch, dass du zwei Brüder hast. Und offenbar wissen die Leute auch, dass du Gesundheits- und Krankenpfleger bist, aber beziehungsweise, nee, du bist wahrscheinlich Krankenpfleger, oder?
Ja und nein, also ich habe tatsächlich, ich sage das manchmal in meinen Vorträgen auch, eigentlich einen Abschluss als Krankenschwester. Und zwar in der Zeit, bevor wir uns über Gendern und alle Sachen unterhalten haben.
Ja.
Das, wie soll man sagen, also ich bin in die Pflege damals ja reingekommen, zwar weil ich aus einer Pflegefamilie komme und ich habe da auch ein Praktikum gemacht.
Du bist also Krankenschwester.
Also ich habe natürlich nachher einen Abschluss als Krankenpfleger bekommen, aber Krankenschwester, weil aus irgendeinem Grund wurde ich den weiblichen Personen zugeordnet, als ich mich beworben hatte. Ich habe auch ganz viele Absagen früher für meine Bewerbungen bekommen. Das ist insofern ganz interessant. Mein ehemaliger Krankenpflegelehrer Hartmut Heckmann, Grüße gehen raus, mit dem bin ich immer noch in Kontakt, hatte damals neben Herrn Kramer irgendetwas in mir gesehen und hat gesagt, den müssen wir in die Pflege holen. Und das war 1995 und eigentlich hätte ich ins Zivi-Wohnheim müssen, weil ich wollte im Wohnheim leben. Hemsbüren-Nordhorn hat keine Zug- und Busverbindung. Ich hatte zu der Zeit zwar schon Führerschein und Auto, aber wollte auf eigenen Füßen stehen. Und deswegen bin ich auch in die Pflege gegangen. Ich habe geguckt, wo verdiene ich so viel, dass ich ausziehen und auf eigenen Füßen stehen kann. Und nicht, weil zu Hause alles schrecklich war, sondern meine Mami hat drei Jungs alleinerziehend auf dem Dorf großgezogen und wir haben früh gelernt, für uns selber zu sorgen. Und dann gab es noch die Polizei und das Handwerk. Im Handwerk war es aber nicht so gut bezahlt, außerdem bin ich total ungeschickt. Weil ich dann Praktikum im Krankenhaus gemacht habe, habe ich mich für die Pflege entschieden. Hätten wir ein Gymnasium gehabt und ich hätte damals schon Abitur oder so gemacht, dann wäre vielleicht ein ganz anderer Weg eingeschlagen. Aber long story short, ich war dann der erste männliche Pfleger im Schwesternwohnheim. Und das ist dann der Moment, wenn ich das in meinen Vorträgen erzähle, immer ganz viele Jungs so Glitzer in den Augen kriegen und ich sage, nee, so allein unter Frauen in einem Schwesternwohnheim, das ist jetzt nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Man lernt sehr viel fürs Leben von Anfang an. Zum Beispiel Struktur, Ordnung, Regeln. Und jeder männliche Pfleger weiß es, du kannst das Zimmer noch so geleckt hinterlassen. Es wird immer Zustand nach Pfleger bleiben. Und wir können die Kolleginnen da eigentlich nie richtig zufriedenstellen. Und so ist es auch im Wohnheim, ne? Also die Küche muss aufgeräumt werden, das Wohnzimmer und so weiter. Und deswegen hatte sich das dann so eingebürgert, dass ich unter Schwester lief, weil bis kurz bevor ich eingezogen bin, auch wirklich noch eine Ordensschwester Aufsicht geführt hat übers Schwesternwohnheim. Es wurde dann so ein bisschen gelockert. Aber ich habe dann tatsächlich hinterher den Krankenpfleger beantragt und ich bin nach der Krankenpflegeausbildung über verschiedene Umwege, ich weiß gar nicht, ob das auch noch interessant ist, über Rettungsdienst und Fahrverbot im Rettungsdienst in der Anästhesie gelandet. Ohne Fachexamen, was zu der Zeit schon Frevel war, weil es gab eigentlich Wartelisten und man musste erst über die Intensiv und so weiter. Ich bin also nach dem Examen über den Kurzausflug Rettungsdienst in der Anästhesie gelandet und dort habe ich Menschen kennengelernt, die wieder irgendwas in mir gesehen haben und gesagt haben, du musst an eine Uniklinik, du musst eine Fachweiterbildung machen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und habe dann ja die Fachweiterbildung Anästhesie intensiv gemacht als Fachgesundheits- und Krankenpfleger. Also ich bin Krankenpfleger, Fachgesundheitskrankenpfleger. Habe im weiteren Verlauf einen Praxisanleiter draufgesetzt, erst den kleinen, nachher die 240, dann die 300 Stunden. Habe im weiteren Verlauf ein BWL-Studium, / Ausbildung an der IHK gemacht. Ich bin bewusst mit der BWL zur IHK gegangen und bin dort auch über verschiedene Bildungswege in Zertifikatslehrgänge zum Fachwirt, dann tatsächlich zum Betriebswirt gekommen. Und über die Schiene nachher in dieser Kombination wieder von Menschen, die mich gestupst haben, in den Masterstudiengang Advanced Nurse Practitioner. Jetzt überblicken wir aber hier einen irrsinnig langen Zeitraum. Also meine Ausbildung war 95, das Fachexamen 2005, der Praxisanleiter 2006, 2012, der Betriebswirt. Und das Studium abgeschlossen zum Advanced Nurse Practitioner habe ich tatsächlich erst 2021.
Mhm. Wenn andere Leute damals in dir was gesehen haben, oh, der Junge, der muss in die Pflege. Fandest du das doof oder nicht so? Weil du hast doch erzählt, es muss ja ein Beruf sein, wo man ein bisschen was verdient. Also du hast ja zu einer Zeit Ausbildung gemacht, da war das Ausbildungsgehalt nicht so üppig, oder?
Ja, ich erinnere mich, dass das fürs Schwesternwohnheim gereicht hat und schon, um sich so ein bisschen was zu bezahlen. Ich erinnere schon, dass ich im ersten Ausbildungsjahr etwas über, das war noch Mark, ne? 1000 Mark hatte. Boah, ich müsste jetzt nachgucken. Also das war Mark, es war ja Voreinführung
des Euros. Ja, es war auf jeden Fall Mark, ja klar.
Genau, und ich hatte auf jeden Fall etwas über 1000 im ersten Ausbildungsjahr und das war schon üppig für die Zeit. So viel habe ich ja sonst nur verdient, wenn ich in meinen Ferien komplett durchgearbeitet habe. Ich habe ja in allen Ferien immer irgendeinen Ferienjob gemacht, egal ob Pizzabäcker, Markisenbauer, Zeitungsaustragen, Imperium versucht aufzubauen, handwerkliche Sachen, Installateur, Elektriker, all solche Sachen.
Warum machst du so? Warum so viel Arbeit?
Naja, also erstmal hat es mir Spaß gemacht. Ich habe versucht, in verschiedene Sachen reinzuschauen. Und zum anderen war es so, wenn man irgendwas haben wollte, so mit 14, 15, so den besonderen Pullover, die Musikanlage, was auch immer. Meine Mami konnte das nicht, auch nicht für drei Jungs. Also es hat uns an nichts gefehlt, nicht falsch verstehen. Aber so dieses Add-on, die Kirsche und wenn man am Wochenende raus wollte, das musste ich mir selber über Ferienjobs finanzieren. Und da habe ich dann immer geguckt, wer braucht was und dann habe ich es halt gemacht.
Okay, kann ich verstehen. Aber hast du dann nie irgendwie eine Jugend gehabt oder so? Oder warst du, also wenn du immer nur am Arbeiten warst?
Nein, war super. Also war wirklich großartig. Ja, ja, wir hatten eine ganz tolle Zeit und ich erinnere mich gerne zurück und wir haben natürlich auch Freiräume gehabt. Und es war so eine Gemeinschaft, also wenn ich abends beim Pizzabäcker stand, freitags, samstags, dann, ich weiß gar nicht, wann dann Ende war. Ich sag jetzt mal, wenn um 10 der Trubel vorbei war am Freitag, dann hat die Clique sich zusammengefunden, haben wir uns eingesammelt und dann waren wir noch unterwegs. Und wir haben auch im Sommer, wir waren mit dem Zelt unterwegs, mit dem Ferienticket damals, 5 Leute, fahren nach Norddeich über mehrere Tage unterwegs, Dosenravioli, Lagerfeuer, Kartoffeln in Alufolie. Das war schon stark, das war cool.
Machst du was heute auch noch?
Im Moment nicht mehr. Also, dass ich einfach raus und weg und die Gegend erkunde, ja. Tatsächlich jetzt Zelten in dem Sinne, da bin ich jetzt ein bisschen zu alt für. Ich komme jetzt so in das Alter von Wehwehchen. Ne? Also ich würde, so ein bisschen Komfort ist halt ganz nett im Moment.
Okay, findest du also das Hotelzimmer besser als das Zelt?
Ja, im Moment finde ich das Hotelzimmer besser.
Okay, ja gut, wer weiß. Ich glaube, es wird sich nicht verändern. Man wird ja nicht fitter. Du hast eben was über den Rettungsdienst erzählt in Verbindung mit Fahrverbot. Und
ja.
Jetzt haben meine Ohren geklingelt. Genau das will ich natürlich wissen.
Also,
das kann nur gut werden.
ich war damals halt ein Bollerkopf und ich bin mit verschiedenen Sachen, wollte ich immer mit dem Kopf durch die Wand und ich habe sehr spät verstanden, um was es in den jeweiligen Berufen tatsächlich geht. Ich habe auch in der Ausbildung häufig etwas repetitiert, ohne den weiteren Sinn darin zu sehen. Und ich war sehr technisch ausgestattet, orientiert, auch in der Pflege. Ich war damals schon in der Ausbildung, ich durfte zum Glück in die Anästhesie auf der Intensivstation, das hat mich geprägt. Ich war in der Psychiatrie im geschützten Bereich, also auch eher Fach- und Funktionspflege, selten auf Normalstation. Naja, und im Rettungsdienst, ich hatte dann so diese Vorstellung von Blaulicht, ne? Weißt du, so ne? Junger Mann, zu viel Hormone retten, Blaulicht, so Emergency Room.
Mhm.
Und habe mich dann in verschiedenen Rettungsdienststellen beworben, unter anderem auch in großen, wie zum Beispiel Köln und Frankfurt. Und da habe ich Angst bekommen. Ich kannte ja nur mein 8000 Seelen Dorf und die, ich weiß gar nicht, wie groß Nordhorn ist, ich müsste jetzt auch schnell bei Wikipedia gucken, 20.000, 25.000 Einwohner an der holländischen Grenze. Und dann war ich in einer richtigen Stadt und da ist mir der Stift gegangen und habe dann aber jemanden gefunden, der gesagt hat, du kannst die Ausbildung zum Rettungssanitäter machen an der DRK-Schule in Düsseldorf in Verbindung mit der Feuerwache in Bonn. Und auch hier, long story short, Carsten hat früher nicht zugehört. Ich habe nicht den Sinn gesehen. Ich war so ein Bollerkopf und ich habe vieles einfach so nach dem Motto, ja, ja, weiß ich, was du meinst und dann gemacht. Und dazu zählen natürlich auch Sicherheitseinweisungen und Anweisungen. Und an der DRK-Wache in Bonn, früher gegenüber vom Knauber für die Ortskundigen, die gibt es dort so nicht mehr, den Knauber auch nicht, aber da gibt es immer noch eine Tiefgarage und man kann das immer noch sehen. Da gibt es dann die Ein- und die Ausfahrt und es hieß dann für uns, mit dem Rettungswagen, wenn wir in die Tiefgarage fahren, müssen wir in der Ausfahrt einfahren und nicht in der Einfahrt. Das habe ich gesagt, warum, ist ja Quatsch, eine Einfahrt ist zum Einfahren da und beim ersten Mal war das dann noch so, dass ich dann gesagt habe, okay, die Einfahrt ist nicht so hoch wie die Ausfahrt und da steht 2,10 Meter und mein Auto hat 2,05 Meter. Ich müsste die genauen Zahlen jetzt gucken, das wird schon passen. Ich habe dann gelernt beim ersten Mal, dass die Angaben im Fahrzeugschein ohne Auf- und Anbauten sind. Dazu zählen zum Beispiel die Blaulichter. Die waren dann weg. Naja, das war beim ersten Mal noch in Ordnung. Beim zweiten Mal, man darf nur rückwärts fahren mit einer einweisenden Person. Ich habe gesagt, ich kann auch so rückwärts fahren. Habe mich dann halt gewundert, dass es nicht weiterging, bis die wild gestikulierende Frau an der Fahrerscheibe mich darauf hin wie ist das, das, was mich aufhält, ihr Kleinwagen ist. So. Und ja, naja, und wir hatten so ein Sicherheitsfahrtraining. Beim Sicherheitsfahrtraining, was super ist, gibt es auch Sachen, wo man sich an das halten soll, was der Sicherheitsfahrlehrer sagt. Und eigentlich ist es unmöglich, ein NEF-Fahrzeug, also einen umgebauten Personenwagen für den Rettungsdienst, auf die Seite zu legen, ich kann berichten, es geht.
Warum tust du sowas?
Ich war halt bekloppt, bescheuert, hab nicht zugehört. Und das, Ich erzähle das auch nicht, weil das cool ist und lustig und jetzt kann man darüber schmunzeln. Das ist so eine Biertisch-Anekdote, aber eigentlich war das sehr gefährlich und man hätte mich dann rausnehmen müssen und sagen so, pass mal auf, wir müssen hier erstmal über Grundsätzlichkeiten reden. Tatsächlich ist es aber so, dass verschiedene Menschen da auch wieder irgendetwas in mir gesehen haben. Und ich hatte zu der Zeit ein Praktikum, damals war es das Malteser Krankenhaus Bonn, jetzt Helios Klinik in Bonn. Und ich wurde in der Anästhesie aufgenommen und als Praktikant im Rettungsdienst läufst du traditionell bei den Ärzten mit und nicht bei der Pflege. Dann bin ich bei den Ärzten mitgelaufen und Herr Professor Dr. Eberhard Klaschig, der erste Lehrstuhlinhaber für Palliativmedizin in Deutschland und weitere Ärzte zu der Zeit, Friedemann Naug zum Beispiel, ist auch noch immer in der Szene sehr aktiv bei den Palliativmedizinern, aber auch Anästhesisten wie Ralf Bernd Krieg, Achim Kornemann, viele andere. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen und so ein Name-Dropping machen. Da sind auch ein paar Namen dabei, wo ich gar nicht weiß, ob sie wollen, dass ich sage. Das sind schöne Geschichten, die ich damit verbinde, haben mich anders ausgebildet. Und es war das erste Mal, obwohl es Ärzte und Ärztinnen waren und es medizinisch geprägt war, dass der Mensch als solches für mich erkennbar in einem Mittelpunkt stand. Und Herr Klaschig hat gesagt, komm in mein Team, mach das Praktikum hier zu Ende. Das wäre fatal, wenn das jetzt einfach so ausläuft. Und ich bin dann in dieses Praktikum, wo ich Fahrverbot hatte, habe ich dann dort zu Ende gemacht. Der Zivildienst, den ich damit begonnen hatte, konnte ich damit auch zu Ende führen. Das war der Grund, auch warum ich in den Rettungsdienst gegangen bin. Ich musste noch Wehrersatzdienst leisten. Was auch nochmal eine lustige Geschichte ist, warum ich den in der Pflege gemacht habe, weil ich hätte ja auch wirklich Wehrdienst machen können. Naja, auf jeden Fall sagte der dann, auf jeden Fall bitte hier bei mir in der Abteilung und dann bin ich in der Anästhesie gelandet und habe dort verschiedene Sachen gelernt. Ich bin natürlich nach dem Praktikum in der Pflege gewesen, in der Anästhesiepflege, ganz normal mit Einleiten, Aufwachraum, Assistenzaufgaben und so weiter. Aber die haben halt mit dafür gesorgt, dass ich sozusagen im System bleibe und nicht über Fahrverbot im Rettungsdienst das Handtuch komplett werfe und in völlig neue Berufe reingehe. Und das war sehr wichtig, weil auch dort zu der Zeit waren welche in der Pflege tätig, in einem kleinen Haus, die schon in der sogenannten Fachweiterbildung drin waren und Facharbeiten geschrieben haben. Und die haben ihre Facharbeiten natürlich auch im Team vorgestellt und haben darüber berichtet. Und das hat mich sehr neugierig gemacht, weil da waren dann auch zum Beispiel mal Gastärzte, die dann gesagt haben, englische Forscher, amerikanische Forscher in einer Studie. Aber obwohl es ein kleines Haus war, Herr Klaschig und Kollegen und vor allen Dingen die Pflegenden immer sagten, naja, aber was war das für eine Studie, was war das für ein Aufbau, wer ist der Autor, wo kann ich das nachlesen? Und wir hatten immer so eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung von aktueller Wissenschaft und der fachpraktischen Umsetzung von Arzt und Pflege und das war damals schon sehr kollegial, also wir hatten in der Einleitung auch manchmal so Situationen, dass wir getauscht haben, also der Arzt hat die Pflegeaufgaben gemacht und die Pflege hat ärztliche Aufgaben natürlich unter strenger ärztlicher Aufsicht gemacht und ich meine, wir reden hier über das Jahr 1999, 2000 und nicht 2025 und erweiterte Heilkunde.
Würdest du sagen, dass der Moment mit dem Fahrverbot und wo du dann in Anästhesie gelandet bist, eigentlich auch so der Moment war, wo du gesagt hast, so jetzt bleibe ich hier aber auch im Gesundheitswesen und jetzt will ich auch was machen oder war dir das schon vorher klar?
Also ich hatte vorher noch so einen Schlüsselmoment, ich bin eigentlich durch meine Zwischenprüfung in der Krankenpflege durchgefallen und mit einem blauen Auge davongekommen und bin zur Seite genommen worden, damals von Herrn Kramer und Herrn Heckmann, die mir sehr ins Gewissen geredet haben, dass es nicht reicht, etwas zu wissen. Also meine schriftlichen Arbeiten waren gut, vielleicht auch sehr gut, ich will gar nicht so sehr über meine Noten da reden, aber die haben mich halt wirklich durchrasseln lassen mit. Und das waren dann auch so Sachen, ne, das Riemchen hinten war nicht an der Ferse, bestimmte Hygienesachen nicht eingehalten. Also immer so Sachen, wo ich sagte, darauf kommt es doch jetzt nicht an. Ich kann aber folgendes Kapitel aus dem Buch auswendig zitieren. Und das war so ein blaues Auge, wo ich dann, da habe ich das erste Mal verstanden, es geht um mehr und dass ich mich damit befassen möchte. Und ich wollte da aber nicht so in die Normalstationspflege innere, weil das war schon so, du bist als Schüler alleine im Spätdienst mit einer Examinierten und verwaltest 20 Leute, sondern ich wollte so in den Fach- und Funktionsbereich und hatte halt die irrwitzige Vorstellung über den Rettungsdienst, komme ich da schneller rein? Was dann ja auch zufälligerweise geklappt hat, aber dass ich drin bleibe, war tatsächlich schon während der Grundausbildung. Allerdings hatte ich da noch die wahnwitzige Idee, irgendwann Medizin zu studieren. Und den Zahn, den haben sie mir tatsächlich nicht bewusst, nicht gewollt, aber den hat man mir gezogen, nachdem ich vom Malteser Krankenhaus an die Uniklinik gegangen bin. Weil da habe ich dann wirklich von denen, die mich dort eingearbeitet haben, in der Uniklinik Bonn, und die ersten haben immer noch Kontakt zu mir, und mit ein paar bin ich auch wirklich sehr gut befreundet, haben mir sowas von die Ohren gewaschen, was, oder den Kopf vielmehr gewaschen, was wirklich die Essenz von Pflege ist, dass ich gesagt habe, das ist so geil, das ist so genial, das ist der größte, tollste, schönste Beruf, den man sich vorstellen kann, mit allen Facetten. Hier bleibst du und hier sorgst du dafür, dass andere nicht erst über Glück, Umwege, Fahrverbote und Menschen, die an dir festhalten, im System bleiben, sondern dass Menschen von vornherein Bock auf das System haben.
Und was bringt dich dazu zu sagen, dass die Pflege der beste Beruf ist? Also gibt es auch andere geile Berufe. Wieso, was hebt sich jetzt in der Pflege ab?
Naja, für mich ist das so. Also es gibt andere geile Berufe und die sind wichtig, und wer in seinem Beruf aufgeht, soll glücklich werden. Ne? Meine Brüder machen was ganz anderes. Der eine ist Einzelhandelskaufmann, Möbelverkäufer und Graffiti-Künstler und geht darin auf. Der andere ist Fahrlehrer. Und trotzdem haben alle so eine soziale Ader und eine Empathie. Und, aber Pflege, also dass es wirklich alternativlos ist, habe ich in der Pandemie gelernt. Und jetzt nicht über, wir waren systemrelevant, das meine ich gar nicht, sondern bis zur Pandemie war ich wirklich der Meinung, das Einzige, was betriebswirtschaftlich niemals vor eine Wand fahren wird, sind Gaststätten und Gastrogewerbe. Und ich bin eines Besseren belehrt worden, das sind diejenigen, die sofort vor die Wand kacheln, aber Pflege bleibt. Und die größte Erkenntnis, dass Pflege großartig ist, hatte ich aber viele, viele Jahrzehnte vorher an der Uniklinik. Weil ich habe an der Uniklinik gesehen, mit der pflegerischen Grundausbildung kannst du alles machen, was du willst. Du kannst Lehrer werden, du kannst ins Management gehen, du kannst Praxisanleiter werden, du kannst in der Praxis so drin bleiben, du kannst aber auch damals schon die Leute, die studieren gegangen sind, du kannst im Ausland arbeiten, du kannst in den Rettungsdienst gehen. Damals war das noch der Weg, Fachweiterbildung, verkürzte Rettungsassistentenausbildung. Du kannst Hems-Crew-Member werden, also auf einen Hubschrauber gehen. Du kannst Rückholdienste machen, du kannst aber auch, und das habe ich da auch erst verstanden, in die Außerklinik gehen, in die pädiatrische Versorgung, du kannst Schulschwester werden, du kannst in die Altenpflege gehen. Es gibt keinen Bereich der Welt, der dir verschlossen bleibt, und das muss man jetzt auch mal fairerweise sagen, bezahlterweise, indem du deinen Beruf und deine Berufung ausüben kannst, und Pflege wächst jedes Mal mit dir und deinen Dekaden mit, und während du dich veränderst, bleibst und bist du trotzdem Pflege, obwohl du vielleicht was anderes machst als vor 20 Jahren. Und das ist unheimlich erfüllend und total toll.
Ja, das ist schon so. Bei der Pandemie würde ich sagen, ist auch, also Gastronomie würde auch bleiben. Es hat sich, glaube ich, sehr viel verändert, und unter den Vorzeichen der Pandemie hätte es so nicht weiter funktioniert. Aber Fakt ist, dass natürlich die Berufe bleiben, die Menschen brauchen, um zu überleben. So, und Menschen werden immer essen müssen, genauso wie sie eben Gesundheit brauchen. Also glaube ich, das wäre trotzdem, also irgendwo hätte man den Leuten was zu essen machen müssen.
Ja, ich überspitze da ja auch manchmal ganz bewusst gerne, damit Leute genau in solche Gedanken reinkommen. Und das ist so mein Anspruch mittlerweile, wenn du auf mich getroffen bist in einer Workshop, Vortrag, Seminar oder von mir aus bitte und gerne auch hier im Podcast, dann heißt das nicht, schließ dich hundertprozentig meiner Meinung an, aber bilde dir eine Meinung. Gehe raus und vertrete diese Meinung und diskutiere sie und versuche, irgendetwas zu bewirken und vor allen Dingen zu hinterlassen. Weil das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, den man in unserem Beruf halt hat.
Ja, genau. Also dafür bist du ja auch bekannt. Also ist ja jetzt nicht so, also du bist natürlich meinungsstark auf der einen Seite, aber trotzdem immer auch offen. Pandemie, das ist ein wichtiges Stichwort, denn wir beide haben uns tatsächlich in der Pandemie kennengelernt. Mhm. Und also verwundernswerterweise über Eva. Die hat nämlich gesagt, hier, der Carsten Hermes, den habe ich irgendwie kennengelernt. Und so, das ist ein ganz cooler Typ, lass mal mit dem eine Folge machen. Und das haben wir dann gemacht und so haben wir uns eigentlich kennengelernt und seitdem hatten wir Kontakt.
Genau, das war mein zweiter Podcast-Berührungspunkt und ich habe dann mit euch eine Folge aufgenommen. Lustigerweise, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, mit der ein oder anderen technischen Herausforderung, dem Zusammenbrechen von dem System und dass wir es dann doch an einem anderen Tag gemacht haben. Ich habe so ein kleines Déjà-vu an der Stelle.
Ich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich das im Wohnzimmer aufgenommen habe, so wie alle Corona-Folgen, weil es war ja Lockdown.
Ja. Und ich weiß gar nicht, wie Eva auf mich gekommen ist, ehrlicherweise.
Weiß ich auch nicht mehr. Die hat das irgendwann erzählt. Ich weiß auch nicht mehr.
Das muss über irgendeinen Tobias gewesen sein wahrscheinlich.
Ja, kann sein. Da hatte sie ja, glaube ich, auch noch auf Intensiv gearbeitet.
Ich glaube, die hat auf Intensiv und Tobias verfolgen mich ja in meinem Leben und in unseren Folgen. Also von daher wird es ein Tobias gewesen sein.
Es ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis du auch Tobias heißt.
Nein.
Es kann passieren, dass du so eine Morphose einleitest. Das kann schon sein. Aber jetzt noch nicht.
Nee, jetzt noch nicht.
Und jetzt noch nicht.
Wir haben uns über die Folge im Podcast kennengelernt. Und darüber ist dann bei mir die Idee entstanden, lass uns doch einen Intensiv-Podcast machen. Ich muss aber sagen, es ist nicht meine originäre Idee. Vielleicht machen wir da gleich einen kleinen Ausflug zu. Und ich hatte am Anfang auch so ein bisschen die Zurückhaltung, weil ich tatsächlich, also am Anfang war es mir ganz wichtig, dass wir Pflegende ans Mikro holen und dass wir über die Pflege und Intensivpflege reden, dass wir aber trotz Lockdown und Pandemie denen jetzt nicht diese Ereignisse nach vorne stellen und darüber reden. Und die allerersten Folgen, ich weiß gar nicht, 30, haben wir auch nicht einmal Corona so richtig gesagt.
Nee, ich schwang überall so ein bisschen mit. Also man muss jetzt mal so ein bisschen das einordnen. Zeitlich ist es so, der Trailer, der kam am 10.12.2020, ja. Und dann kam die erste Episode mit Peter Nüde am 14.12.2020. Mhm. Und dann ging es halt im Januar 2021 weiter. Und das war ja eigentlich genau, war es nicht genau die Zeit auch?
Ja.
März 2020 war Lockdown. Das heißt, also man hat schon über Corona gesprochen, als der Trailer kam, hat das aber noch nicht so ernst genommen. Und im März war dann Lockdown. Im März ist beispielsweise die Episode mit Tobias Wittler erschienen zu ECMO. Mhm. Im Februar dann geriatrische Intensivpflege mit Philipp Knitte. Also es war so genau diese Zeit. Und genau, man hat nicht über Corona gesprochen, aber das ist auch, man hat an jeder Ecke über Corona gesprochen, muss man auch sagen. Es war eigentlich auch mal wieder was Erfrischendes. Und du bist dann auf mich zugekommen, also hier, lass mal einen Intensivpodcast machen. Und ich war dann auch derjenige, der gesagt hat, ja okay, nach 10 Folgen ist halt auch Schluss, ne?
Ja, und jetzt haben wir bald die 100. Ja, bald haben wir 100. Genau. Und wir haben ja schon ein bisschen was vorproduziert und ich glaube, dass die Themen uns auch nicht ausgehen und dass wir auch immer wieder reizvolle Gäste haben. Ich muss aber fairerweise sagen, die Idee, einen Intensivpodcast zu machen, ist nicht von mir, sondern von Michael Davis. Der hatte den allerersten und den größten, weil es war auch der einzige Podcast, die Intensivrundschau. 2010, 2011 ging es los. Und er hat dann bis 2015 auf jeden Fall weitergemacht. Den gibt's auch nicht mehr, also den Podcast. Michael gibt's schon noch. Und es war so das erste Mal, dass er die Themen wie zum Beispiel Delir und Frühmobilisation, die mich immer schon interessiert haben, aber so greifbar gemacht hat, weil er hat die Gäste aus Übersee ans Mikro geholt, Wes Ely, Dale Needham, und hat sie eins zu eins simultan übersetzt. Die fingen dann an auf Englisch. Michael Davis ist mehrsprachig, Englisch, Französisch, Niederlands, Deutsch und was weiß ich nicht alles. Und hat dann vor KI und Google-Übersetzer diese Folgen simultan ins Deutsch übersetzt. Und wir haben hier in Deutschland eins zu eins Dale und Wes gehört. Und nicht einer liest uns vor, was die in ihren Studien hatten. Und das hat mich total angezündet. Und ich wollte diese Idee auf- und weiterleben lassen, auch unter dem Aspekt, dass Norbert Schwabbauer verschiedene Ideen hatte, warum wir ja die DGIN gegründet haben und die Sektion Pflege und das stark gemacht haben. Und da war dann ein Podcast ein Medium, um zu senden. Aber, und das war mir ganz wichtig, nicht ich erkläre die Welt, sondern Menschen zu finden, die was Großes zu erzählen haben, die tolle Arbeit machen und wie wir vorhin schon sagten, vielleicht in der zweiten, dritten Reihe stehen, nicht in der Fachöffentlichkeit. Philipp Knitter, ich meine, hast du vorher nicht so mitbekommen und auf einmal erzählt er darüber, wie es bei ihm im Haus ist und er ist auch sehr im Thema Delir drin gewesen und über den Aufwachraum und hat dann auch Artikel schon mal mitverfasst. Das ist schon richtig, richtig cool. Oder Tobi Wittler, der über ECMO gesprochen hat und nachher bildet sich mit unserem Podcast, nicht nur wegen dem Podcast und aus der DGIN heraus, aus Leuten, die sich gefunden haben, das ECMO-Netzwerk. Und dann haben wir den Bogen zu einer der letzten Folgen mit Patrick, der einfach am Mikro sagt, ja, vielleicht wäre so ein ECMO-Netzwerk Österreich ganz cool und jetzt ist der Teil des ECMO-Netzwerkes Und wahrscheinlich wird es auf Österreich erweitert werden. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit Menschen finden und was zurückgeben von dem, was ich meine, mir das System gegeben hat, um es dann weiter und größer werden zu lassen.
Also würdest du sagen, EKG-Podcast ist eine Kaderschmiede? Schon auch ein bisschen, oder?
Aber Kaderschmiede würde wieder bedeuten, wir sind die Bundesliga-Trainer, die Nummer eins der Pflege, weiß ich gar nicht. Also wir sind schon ganz gut in dem, was wir machen, aber Elite und Kader sind doch eigentlich, ist so ein bisschen negativ konnotiert, oder nicht?
Ja, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Vielleicht so eine Art Inkubator
ja.
Für Dinge, die dann daraus entstehen. Vielleicht so ein Samenkorn setzen, woraus dann was entstehen kann.
Ich sehe das so ein bisschen wie zu Hause. Also es ist ein sicherer Ort, ein Safe Space, ein Inkubator, das trifft es ganz gut. Und wir treffen hier mit verschiedenen Menschen zusammen, können sie anzünden, für Neues begeistern und mit anderen Menschen zusammenbringen, die das mit ihnen zusammen entwickeln.
Kannst sie anzünden?
Ja.
Okay.
Also die innere Flamme, so dieses aus dir heraus zu sagen, ja, ich habe Bock dazu, ich will und ich finde andere Menschen und ich meine, das Gras ist ja überall gleich grün und bei dir im Haus, egal in welchem Haus, nirgendwo ist es perfekt, aber auf einmal findest du Menschen, die ähnliche Ideale haben, gleiche Ideen, ein Netzwerk, es ist wie so ein großes Team nachher, wo verschiedene Leute zusammenkommen und sich gegenseitig auch challengen, das muss man ja auch sagen. Es entwickelt sich ja weiter dadurch, dass, keine Ahnung, Peter Nüdal kommt zu mir und spitzt mich an, macht doch mal hier eine Übersetzung von einem Fragebogen, validier den. Der Nächste kommt um die Ecke und sagt, ich habe hier eine total coole praktische Übung, jemanden auf die Bettkante zu setzen. Mit einem Laken kannst du es mit deinen Judo-Skills nicht verfeinern. Irgendjemand kommt und macht Mobilisation mit Hämofiltration, dann sagt der Nächste, ich kann das mit ECMO. Der Allerübernächste sagt, ich mache das mit einer femoralen Impeller. Also es ist so wie beim Sport, so ein sich gegenseitig auf das nächste Level bringen, ohne jemanden ein Bein zu stellen.
Ja, das ist mir schon häufiger in der Intensivpflege aufgefallen, dass man da, also erstens scheint der Nukleus relativ überschaubar zu sein oder relativ klein zu sein und man scheint da viel mehr begriffen zu haben, dass man zusammenarbeiten muss, aber finde ich interessant, dass es auch so ein bisschen so Trial and Error ist.
Ja, was auch sonst. Ich meine.
Ja, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen so Forschung. Also
das kommt ja erst.
Ja, ist schon alles klar. Du, ich habe gerade mal geguckt und zwar warst du am 6. Januar 2013, also da ist die Episode 7 erschienen, der Intensivrundschau, da warst du Carsten Hermes über Personalbesetzung.
Ja.
Da hast du gesprochen und finde ich interessant, weil das ist wirklich so in der ersten Welle, nein, nicht ganz erste Welle, eher zweite Welle, des Podcastings eigentlich rausgekommen. Da war Christi Bienstein schon, Andreas Westerfels lese ich hier, Frank Felsmeier, wir haben auch Markus Mai, Peter Nüder war hin und wieder dabei. Genau, also du hast auch mal von Klaus Notz zum Beispiel gesprochen, Tilman Müller, die hast du hier auch schon mal erwähnt. Also es sind so ein paar Leute, die in diesem Podcast damals gewesen sind. Kann man, glaube ich, noch hören. Also ich will das jetzt hier nicht anmachen, aber kann man, glaube ich, noch hören, wer da Interesse dran hat.
Ich glaube nicht. Also wenn du da schaffst, Folgen zu finden, die man hören kann, sag mir gerne Bescheid, dann bereiten wir die auch gerne nochmal auf, weil der Server, auf dem die damals gespeichert waren, ist tatsächlich irgendwie abgeraucht und auch alle Sicherungskopien waren weg und es gibt meines Wissens nach kein Audioarchiv mehr der Intensivrundschau. Also wer dort Folgen hat, die hörbar sind, immer her damit.
Das wird hier nicht abgespielt auf jeden Fall. Muss der Urheber vielleicht mal ran. Was mich hier eigentlich interessieren würde, ist, warum hast du eigentlich gedacht, ja, so ein Podcast ist eigentlich genau das richtige Format. Du hättest ja auch was anderes machen können. Hättest ja auch einen Blog machen können oder sagen können, nö, also brauchen wir irgendwie auch alles nicht.
Ja, Blog ist zu einseitig. Dann hätte ich ja geschrieben und nicht, wie ich vorhin sagte, ich finde Leute. Könnte man natürlich machen, ist aber nochmal eine andere Organisation und viele können eher über das, was sie machen, sprechen, als es zu verschriftlichen.
Ja.
Und tatsächlich einer mit, der das ausgelöst hat, ist Dr. Peter Nüdal. Der hat ja damals das Netzwerk Frühmobilisation gehabt, was jetzt in die Divi überführt wurde, in die Sektion Frührehabilitation. Und der hat schon viele Sachen gemacht, Webinare, Newsletter und so weiter.
Ja.
Das Einzige, was gefehlt hatte, war so das Medium Podcast und ganz, ganz, ganz am Anfang hatten wir die Idee, wir machen einen Netzwerk-Podcast über Frühmobilisation und Delir und es soll nur um Delir und Frühmobilisation gehen. Da haben sich dann allerdings andere gefunden, die das wirklich machen wollten und dann habe ich gesagt, ja, dann feel free. Ich glaube, mit einem der Kollegen hatte ich damals auch den Kontakt zu dir hergestellt, nur ist diese Idee dann eingeschlafen, weil ich mir dann gesagt habe, lieber die gesamte Vielfalt der Intensiv-, Anästhesie-, Fach- und Funktionspflege und allen angrenzenden Bereichen, damit wir sichtbar machen, wie vielfältig dieser Beruf ist und die Randbereiche und dass Intensivpflege, Anästhesiepflege, Notfallpflege und alle anderen Randbereiche mehr als satt, sauber und trocken ist und Knöpfe drücken und Alarm- und Blaulichtpfleger. Und da eignet sich Podcast sehr gut. Man hätte natürlich auch damals schon sagen können, mach doch einen YouTube-Channel auf und so weiter. Habe ich auch damals drüber nachgedacht, aber ich wollte gar nicht mich und mein Gesicht damit branden, sondern ein Netzwerk bilden von Menschen, die sich immer weiter untereinander verweben. Und es war auch da schon die Idee, so überall viele kleine Satelliten zu haben mit Einzelprojekten und nicht Carsten Hermes sendet auf seinem Kanal. Das wollte ich so nicht von Anfang an. Und die Übergabe war dann der Kontakt zu dir und die Folgen, die ich da gehört habe und die Formate und wie man Leute zu Wort kommen lässt, haben es dann einfach nur noch zementiert, dass ich das genau in dieser Tiefe und Qualität haben wollte, mit der notwendigen Professionalität, dem Ehrgeiz, aber auch dem Fachwissen dahinter und dem konstruktiv-kritisch hinterfragen und nicht so Mainstream. Ging auch nicht darum, wie viele Millionen Follower kriegt der EKG, sondern lieber, wie viele Menschen erreichen wir, die was bewirken.
Mich würde mal so interessieren, in diesem Zusammenhang, weil du jetzt auch Peter Nüther und so weiter erwähnt hast, wie hast du die denn im Laufe der Zeit eigentlich so kennengelernt? Also es ist ja nur faktisch so, nee, also du bist ja eine Person, die offenkundig in der Welt der Intensivpflege sehr bekannt ist. Also mich würde da mal interessieren, wie ist es denn dazu gekommen? Also wieso, weshalb, warum ist Carsten Hermes denn jetzt eigentlich derjenige, dem man zuhören sollte? Und das kommt halt wahrscheinlich ja auch daher, dass du gute Kontakte hast, dass du viel Kontakte geknüpft hast und so. Aber wie kam es denn überhaupt dazu? Fällt ja nicht vom Himmel sowas. Die sagen ja nicht alle, so, jetzt hören wir dem alle mal zu, der hat was zu sagen.
Das war Glück an der Stelle und Menschen, die, das klingt jetzt wieder so schrecklich abgedroschen, die was in mir gesehen haben, was ich nicht gesehen habe. Also ganz konkret, an der Universitätsklinik in Bonn war es schon so, dass wir auf Station uns gegenseitig gechallenged haben mit mehr Wissen, mehr Können, mehr Praxis, Bücher lesen, Artikel lesen, kollegial mit den Ärzten zusammen. Und da waren echt gute Wissenschaftler dabei aus der Medizinwelt. Herr Rommelsheim, mit dem durfte ich noch arbeiten. Herr Professor Dr. Putensen, der Erfinder des BIPAPs und so weiter. Und Herr Putensen war es dann, der damals mit Herrn Quintel und Herrn Gerlach und die vierte Person, ich glaube Herrn Marx aus Aachen, aber ich möchte mich da jetzt nicht festlegen, die Idee hatte, ein Intensivsymposium zu machen und zwar die gleichen Redner mit identischen Themen an vier Orten in Deutschland, Nord, Süd, Ost, West. Und einmal war Bonn dann dran und meine damalige Leitung, Ernst Fenselau, hatte auch schon kleinere Vorträge gehalten. Karl Rovers, Richard Zoller waren da in erster Reihe mit dabei, Silvia Demand. Und es sollte dieses Symposium stattfinden in Bonn und ich war gar nicht vorgesehen, eingeladen. Irgendwas. Und dann ist ein Referent ausgefallen. Und relativ spontan, über Nacht, also ich habe abends den Anruf bekommen, morgen früh, kannst du einen Vortrag halten? Habe ich noch nie gemacht. Also ich habe unterrichtet schon in der Fachweiterbildung, auf Station, Kleinfortbildung und so weiter, aber das habe ich noch nicht gemacht. Dann habe ich einen Vortrag genommen über den Intensivtransport und ich habe immer schon eine etwas andere Art gehabt, Vorträge zu halten, wie man mir nachsagt. Und ich bin auf diesem Symposium damals in der Stadthalle in Bad Godesberg nicht hinters Pult gegangen, sondern nach vorne auf die Bühne und habe frei referiert, ohne Studien vorzulesen und eine PowerPoint-Karaoke zu machen, wie auch. Ich habe über Nacht ja gar keine Zeit gehabt. Ich habe einfach Spiegelstriche gehabt, damit ich so eine Art Notizzettel hatte und habe verschiedene Sachen zu dem Intensivtransport erzählt, die anscheinend für mich selbstverständlich, für andere total neu waren. Und unter anderem war dabei Arnold Kaltwasser, Das weiß ich ganz genau, der hat mich angesprochen nach dem Vortrag, aber es müssen auch dabei gewesen sein Rolf Dubb, Oliver Rothaug, Tillmann Müller-Wolf und Klaus Notz, die damals schon die DGF hatten, Deutsche Gesellschaft für Fach- und Funktionspflege, ein starkes Netzwerk, auch verschiedene Ideen an der Stelle und Fortbildungsformate und so weiter, unter anderem die Reutlinger Intensivtage, damals die größten Intensivtage, Fortbildung, Symposium. Und die haben mich nach meinem Vortrag eingeladen, nach Reutlingen diesen Vortrag dort nochmal zu halten. Und auf einmal habe ich diese Menschen kennengelernt, die ich nur aus den Zeitschriften kannte. Da habe ich dann Peter irgendwann kennengelernt, der war damals noch mit basaler Stimulation unterwegs. Und viele, viele andere Menschen. Und Tillmann, Oliver, Arnold, Rolf waren unter anderem so, die gesagt haben, wir wollen fachpraktische Studien aus der Intensivpflege für die Intensivpflege machen. Und wir haben uns damals mit Themen dann befasst, Mundpflege, Tubusfixierungen, Stuhldrainagesysteme, Lagerung, Bauchlagerung, Frühmobilisation, und zwar, wie machst du es auf Station? Was sagt die Literatur, was sagt die Wissenschaft? Und wir hatten dann auch unsere ersten eigenen Forschungsprojekte bzw. wissenschaftlichen Umfragen zu solchen Themen. Und über dieses Übernacht, du wirst zum Vortrag eingeladen, dann die Einladung nach Reutlingen. Ich hoffe, ich tue jetzt nicht irgendjemandem Unrecht, dann möge er schreiben, dass ich vorher schon mal irgendwo so in diese Netzwerke eingeflochten wurde, bin ich dann an die DGF gekommen und darüber habe ich dann die Menschen kennengelernt, mit denen ich teilweise heute noch verbunden bin. Zum Beispiel damals schon Katrin Blank-Köster, die die ersten ANP-Ideen mit nach Deutschland gebracht hat, die mich dann irgendwann angesprochen hat in Bremen, 2019, also wir springen in den Zeiten hin und her, nach Motto, Carsten, du musst jetzt das Masterstudienergebnis hier mit fortführen, du musst in den Masterstudiengang rein, du musst ANP werden. Last Call sozusagen, also weit über 10, 12, 15 Jahre haben wir uns gegenseitig immer wieder auf das nächste Level gebracht und so bin ich da reingekommen. Und aus irgendeinem Grund mögen Menschen, wie ich vortrage, was ich da aufbereite und vor allen Dingen, wo ich schon immer dafür stand, ich war immer auf der Bühne und für eine klare Haltung, klare Worte, klares Selbstverständnis von, wir sind eine eigenständige Profession, wir sind nicht nur Assistenz. Und ich bin auch da schon in die Diskussionen mit den Ärztinnen und Ärzten gegangen, jetzt nicht nur in kontroverse Diskussionen. Und ich habe von diesen Menschen ganz viel lernen können, die mich damit eingeführt haben in diese Welt des Netzwerkens.
Ja, interessant. Interessant auf jeden Fall. So ein bisschen, also ich lerne ja gerade auch sehr viel über dich. Also ist jetzt quasi vom Rettungssanitäter mit Fahrverbot derjenige geworden, der über verschiedene Kontakte Bock darauf hatte, sich zum Thema Intensivpflege einfach weiter auszutauschen und dann die Impulse von außen auch bekommen hat, weil du auffällig geworden bist über ja, gute Inhalte und einen guten Vortrag und so weiter.
Ja.
Kann man das so zusammenfassen?
So kann man es zusammenfassen.
Ich frage mich die ganze Zeit, nachdem du jetzt das Fahrverbot hattest, warum du nicht Fluchtfahrer geworden bist oder so. Wäre ja auch eine gute Karriereoption gewesen, zu sagen, nee, ich werde Fluchtfahrer.
Mir hat wahrscheinlich keiner offeriert, dass es das gibt und wie es funktioniert.
Einfach abhauen.
Einfach abhauen, ja.
Muss auf die Leute warten, die einsteigen und dann einfach abhauen.
Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube, dass so meine Idee, was Gutes zu tun, das klingt auch wieder so abgedroschen, also im Sinne von helfen. Ich habe ja kein Helfersyndrom, hoffe ich, aber Fluchtfahrer würde ja bedeuten, du hast anderen Leuten Schaden zugefügt, egal in welcher Form, um dann zu flüchten. Ich wollte nie weg, ich will irgendwo hin.
In Sicherheit.
Sicherheit, weiß ich, das ist ja ein unsicher, also sicherer wäre es gewesen, damals zu sagen, komm und du machst Abitur und studierst Medizin und wirst Arzt und machst Karriere in dem Bereich, wenn du Wissenschaftler sein willst und anerkannt in einem funktionierenden System, auch von Abrechnung und allem, aber zu sagen, als Pflegefachperson möchten wir pflegefachliche Forschung, wir sind ein eigenständiger Beruf, wir bringen das mit nach vorne mit vielen, vielen anderen, das waren ja jetzt nicht nur die Leute, das waren ja viele Keimzellen. Und auch Internet war ja an vielen Stellen noch in den Anfangsschuhen, also 95 bis 98 und so weiter gab es schon Internet, aber ich weiß, das war die Zeit meiner ersten Handys und danach, wir haben ja Zeitschriften wirklich gedruckt lesen müssen, uns anmarkern, wie lerne ich zitieren und all solche Sachen, das ist ja eher unsicher, dass daraus was wird und es war sehr viel Freizeit, die da reingegangen ist, das hast du nicht in der Arbeitszeit gemacht.
Ja.
Also das war eher so, ich weiß nicht, ob das Sicherheit war, aber es war einfach so, wir hatten echt Bock dazu und es hätte, also es ging von Anfang an nicht darum, nehme anderen was weg, sondern gebe was ins System, gebe was zurück und baue was auf.
Ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle einfach einen kleinen Bruch machen und lassen das erstmal wirken. Die Leute wissen jetzt zumindest erstmal, wo Carsten herkommt und wie er zu der Person geworden ist, die er heute ist. Und würde vorschlagen, dass wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal ein bisschen genauer hingucken, was du denn heute so machst. Wie das, was du da mitgenommen hast, wie du dich entwickelt hast, heute in verschiedenen Gremien einsetzt und heute die Pflege mitgestaltest. Hast du da Lust zu?
Habe ich Lust zu. Das klingt nach einem vernünftigen und es darf ja jeder selber entscheiden, ob er jetzt die nächste Folge dann hören möchte oder ob das alles so langweiliger Schnack ist, dass er 3 Wochen wartet und die nächste Fachfolge mit anderen Gästen oder Gästinnen hört.
Da frage ich mich, wer will denn 6 Wochen auf den EKG-Podcast verzichten?
Also ich nicht.
Siehste, ich glaube, es gibt da draußen nicht eine einzige Person, die das aushält.
Dann würde ich an der Stelle doch einfach sagen, wann und wo auch immer ihr dieser Folge gelauscht habt, bleibt uns gewogen, freut euch auf die nächste, habt einen schönen Restmorgen, Restabend, Resttag und passt auf euch auf und habt nette Menschen um euch rum.
Tschüss.